Lass uns anfangen. Erstmal, wir haben heute den 30.05.2025. Es ist 13.06 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir starten mit einem Artikel aus dem Deutschlandfunk. Der ist aktuell ein bisschen, ich weiß nicht, wie aktuell er ist. Es ist der letzte Artikel bezüglich der Situation, die ich dazu finden konnte. Aber wir müssen, und ihr wisst vielleicht schon ungefähr das Thema, bei Donald Trump und seinen Handlungen immer auf das aktuelle Datum gucken, auf die aktuelle Uhrzeit, weil sich das jederzeit ändern könnte. Okay? Trumps Importzölle vor Gericht. Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass da Sachen vor Gericht sind oder nicht vor Gericht sind. Das ist verrückt. Ein US-Bundesgericht hat der Regierung von Präsident Trump die Befugnisse abgesprochen, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Danach hat ein Berufungsgericht diese Entscheidung wieder revidiert. Wie geht's jetzt weiter? Auch die Anordnung des Berufungsgerichts, das die Blockade der Zölle aufhob, dürfte noch längst nicht das letzte Wort sein. Letztlich könnte der Fall von dem obersten US-Gericht, dem Supreme Court, landen. Hier hatte US-Präsident Trump während seiner ersten Amtszeit durch mehrere Nachbesetzungen mit konservativen Richtern die Mehrheit nach rechts verschoben. Trump kann zudem versuchen, die Zölle auf Grundlage eines anderen gesetzlichen Rahmens zu verhängen. Seine Sprecherin deutete an, dass diese eine Option für die Republikaner sei. Sollte er dies tun, ist es wahrscheinlich, dass dagegen wieder geklagt wird. Die Unsicherheit für Handelspartner, Verbraucher und Märkte dürfte also absehbar bestehen bleiben. Welche Einfuhrzölle sind denn jetzt betroffen? Die Entscheidung, die zunächst das Gericht für internationalen Handel in New York bekannt gab und die dann ein Berufungsgericht zunächst revidierte, betrifft die meisten Zölle, die von der Trumps Regierung erlassen und vorübergehend ausgesetzt wurden. Sie umfassen die Strafabgaben, die der Republikaner am von ihm so bezeichneten Tag der Befreiung Anfang April verhängt hatte. Trump verhängte damals sogenannte wechselseitige Zölle, die er mit dem US-Defizit im Handel mit den jeweiligen Staaten begründete, setzte diese aber wegen der Talfahrt an den Finanzmärkten vorläufig wieder aus. Gleichzeitig verhängt er universelle Zölle in der Höhe von 10%, die Waren aus fast aller Welt betreffen. Ebenfalls gelten bestimmte Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. Nicht betroffen sind dagegen Zölle, die die Regierung unter Berufung auf einen anderen gesetzlichen Rahmen als das Notstandsgesetz erlassen hat. Beruhend auf § 232 des Trade Expansion Acts aus dem Jahr 1962, dazu zählen Trumps Zölle auf bestimmte Produkte wie Stahl, Aluminium und Autos, sowie Abgaben auf Produkte wie Arzneimittel und Halbleiter, die die US-Regierung angedroht hat. Auch hier beruft sich Trump auf die nationale Sicherheit. Meanwhile, du sagst, es ist die nationale Sicherheit bedroht, während die Börse crasht, wenn du irgendwie ein Wort zum Handel sagst. Super. Es lagen gleich mehrere Klagen gegen die neue US-Zollpolitik vor. In einem Fall klagte das Justice Liberty Center, eine überparteiliche Anwaltsgruppe, im Namen von 5 kleineren Firmen. Diese importierten Waren aus den Ländern, die von den Zöllen betroffen sind und sehen ihre Geschäfte bedroht. Zu den Unternehmen zählen ein New Yorker Wein- und Spirituosenimporteur sowie ein Hersteller von Schulmaterial und Musikinstrumenten aus Virginia. Weitere Klagen wurden von rund einem Dutzend US-Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2, die republikanisch geführt werden. Für die EU und andere Exporteure bietet das Urteil keinen Anlass zur Beruhigung, hatte die Leiterin der Forschungsgruppe USA der Stiftung Wissenschaft und Politik von Daniels schon nach dem ersten Urteil betont. Sie verweist auf andere Gesetze neben dem Notstandsgesetz, die Trump nutzen könnte, um Zölle zu verhängen. Zitat, dafür muss er den Kongress zwar beteiligen und die Umsetzung dauert etwas länger, führt von Daniels aus. Einmal eingeführt würden die Zölle dann aber über viele Jahre erhalten bleiben. Auch der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüter, betont, Zitat, gewiss ist, dass die Ungewissheit hoch bleibt. Den Zeitungen der Funk Mediengruppe sagte Hüter, es bleibe ein Vertrauensschaden, den die Handelspolitik im Zusammenspiel mit fragwürdig gewordenen Sicherheitsversprechen und Spekulationen über die Rolle des US-Dollars als Weltwährung angerichtet hat. Deutschland und Europa müssten sich auf die eigenen Stärken besinnen. Bundesaußenminister Wadefuhl sagte, neue Zollschranken schadeten allen Amerikanern und Europäern. Eine starke und erfolgreiche transatlantische Partnerschaft brauche auch in Zukunft starke Wirtschaftsbeziehungen. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums teilte mit, man könne laufende gerichtliche Verfahren in den USA nicht kommentieren. Zitat, wir setzen darauf, dass eine für beiden Seiten gute Lösung in den Verhandlungen zwischen den EU-Kommission und der US-Regierung erzielt werden kann. Die für die Handelspolitik zuständige EU-Kommission wollte den Fall ebenfalls zunächst nicht kommentieren. Sie verhandelt derzeit mit der US-Regierung über eine mögliche Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen. Trump hatte der EU überraschend mit Strafzöllen in Höhe von 50% ab Juni gedroht. Kurz darauf verschob er sie um gut einen Monat. Nun wolle beiden Seiten bis zum 9. Juli eine Lösung finden. Wichtig ist, nochmal das Datum zu beachten, die Uhrzeit zu beachten. Wir haben heute den 30.05. Ja, das ist wichtig, dass das im Auge ist. Ne? Dass das wirklich bekannt ist. Ne? Weil das ändert sich jederzeit. Jederzeit. Immer im stetigen Wandel. Wisst ihr, was ich dazu sagen möchte? Ich bin über die letzten Tage in ein YouTube-Rabbit-Hole gefallen. Und zwar bin ich in ein YouTube-Rabbit-Hole gefallen bezüglich Trucking. Also Trucker-Videos. Und ich kannte diese Trucker-Videos so vlogmäßig, wo einfach amerikanische Trucker einen Vlog machen, wie sie so ihren Alltag bestreiten. Und das fand ich immer ganz interessant. Und jetzt bin ich in ein Rabbit-Hole gefallen bezüglich eines ganz besonderen Trucks. Nämlich gibt es erste Bestrebungen von Scania, den Truckhersteller kennt ihr ja, den europäischen Truckhersteller Scania, nach Amerika zu exportieren und sich da ein bisschen aufzustellen, weil die finden da gar nicht statt. Die finden da gar nicht statt. Scania findet in Amerika gar nicht statt. Und jetzt gibt es Videos von einem YouTube-Kanal, der heißt Bruce Wilson. Und der macht fantastische Videos. Der hat einen Scania in Amerika und der zeigt diesen Scania, diesen Truck, amerikanischen Truckern. Und ich sage euch, guckt euch das mal an. Das ist so, ich habe einen Kommentar dazu gesehen, es ist so, als würden Höhlenmenschen das Feuer entdecken. Das ist crazy. Die Tatsache, wie weit amerikanische Technik in Bezug auf Trucking zurück ist, ist unglaublich. Ist unglaublich. Der stellt den Scania vor und die fahren damit und denken, was zur fucking Hölle ist das, schwarze Magie? Als würden Höhlenmenschen das Feuer entdecken. Ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Die sind schon vollkommen fassungslos, wenn die sehen, wie der Sitz ist, wie die Start-Stopp-Automatik ist, dass eine Kaffeemaschine im Auto ist. Es ist nur Wahnsinn. Es ist nur Wahnsinn. Das ist total witzig auch. Naja, wir gucken uns das nachher mal an. Ich wollte damit reingehen, weil ich das gerade gesehen habe bezüglich der Zölle und Märkte und Schützen von Märkten. Amerika hat seine Trucker-Branche so sehr geschützt, dass die mittlerweile auf Innovationslevel so weit zurück sind, dass europäische Hersteller, Scania zum Beispiel, halt einfach 10 Jahre weiter ist. Also 10 Jahre weiter. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, ich bin auch im Rabbit Hole vom Elektro-Trucker. Großer Fan vom Elektro-Trucker. Wirklich, wirklich übelster Fan. Aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ich möchte das jetzt nicht so ausklamüsern. Das ist richtig geil. Richtig geil. So, das ist der erste Artikel zum Vorgehen der Handelszölle, was da los ist. Ja. Seid ihr ein bisschen auf dem Laufenden. Und jetzt habe ich einen Artikel, ne? Ja, ich habe jetzt einen kleinen Artikel für euch. Von der Zeit. Der kommt von der Zeit, der davor war vom Deutschlandfunk. Der ist jetzt aus der Zeit. Die Gewerkschaft sieht Polizei wegen den Grenzkontrollen an der Belastungsgrenze. Warte mal, welche Grenzkontrollen? Warte mal, da muss man auch mal gucken. Ich dachte, die Leute können einfach über die Grenze gehen. Die Mehrheit der Einsatzkräfte geht davon aus, dass die aktuellen Grenzkontrollen auf lange Sicht nicht durchhaltbar sind. 3 Wochen nach der Einführung der strengeren Grenzkontrollen haben die zuständigen Einsatzkräfte nach Angaben der Polizeigewerkschaft GDP ihre Belastungsgrenze erreicht. Das zeigt eine Umfrage bei den rund 2000 Einsatzkräften. Dabei gaben etwa 70% an, die Maßnahmen seien auf Dauer nicht durchhaltbar. Knapp 77% lehnten darüber hinaus Einschränkungen bei Urlaub und Dienstbefreiung strikt ab. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Andreas Roskopf, sagte, die Belastungsgrenze sei, Zitat, nicht nur erreicht, sie sei für viele längst überschritten. Rund 42% der Beschäftigten berichten aktuell unter Volllast zur Arbeit, lediglich 18,7% bezeichnen die Lage als entspannt. Roskopf sieht Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der Pflicht für mehr Personal, mehr Planbarkeit, mehr Entlastung, bessere Ausstattung und Infrastruktur zu sorgen. Es braucht jetzt ein klares Signal der Unterstützung für die Einsatzkräfte. Kurz nach der Amtsübernahme des Innenministeriums hat Dobrindt die strengeren Kontrollen an den deutschen Grenzen angeordnet. Dadurch soll die Migration schrittweise reduziert werden. Hä? Jetzt willst du mir aber nicht sagen, dass die etwa Leute, die Asylsachen an den Grenzen zurückschicken. Das passiert jetzt nicht, oder? Oder? Das wird doch nicht passieren. Und es wird ja auch nicht passieren, dass die Polizeigewerkschaft gefordert hat, ihre ihre Polizisten straffrei zu stellen, weil die bereits wissen, dass die gegen europäisches Recht verstoßen.
Oder?
Das wird schon nicht so sein. Die Polizeigewerkschaft hatte sofort kritisiert, dass das Personal der Bundespolizei nicht ausreiche, um die Kontrollen dauerhaft aufrechtzuerhalten. Die Bundespolizei hat den Zoll um weitere Unterstützung bei den Kontrollen gebeten. Demnach sollen 500 Zollbeamte aushelfen. Zurzeit sind bereits 450 Beamte des Zolls gemeinsam mit der Bundespolizei im Einsatz. Wer hätte gedacht, dass diese Symbolpolitik, die dann in keiner Form tatsächlich das systemische Problem der Migration behebt. Oh mein Gott, ich habe hier eine geheime Nachricht erfahren. Die deutsche Bundespolizei kontrolliert an den Grenzkontrollstreifen Kiefersfelden in Süddeutschland Fahrzeuge, die aus Österreich nach Deutschland kommen. Die neue deutsche Regierung hat ihre Grenzpolizei verstärkt und die Beamten angewiesen, Migranten ohne Papiere einschließlich Asylbewerber zurückzuweisen. Klingt ziemlich ausländerfeindlich, wenn ihr mich fragt. Das klingt ziemlich illegal und ausländerfeindlich, wenn ihr mich fragt.
Aber naja,
das sind diese linken Fakten schon wieder. Apropos linke Fakten. Es ist nicht legal übrigens, es ist nicht legal. Aus der Zeit habe ich einen Artikel. Klimawandel verdoppelt Zahl extremer Hitzetage in Deutschland. In Deutschland gab es laut einer neuen Analyse zuletzt 50 extreme Hitzetage innerhalb eines Jahres. Etwa die Hälfte davon geht auf den Klimawandel zurück. Deutschland hat in den vergangenen 12 Monaten deutlich mehr Hitzetage erlebt als in einer Welt ohne Klimakrise. Laut einer aktuellen Analyse internationaler Klimaforscher war der vergangene Ausweitungszeitraum Mai 2023 bis Mai 2024 hierzulande von 50 extremen Hitzetagen geprägt. Knapp die Hälfte davon, 24 Tage, sei direkt auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen. Die Auswertung stammt von der US-Organisation Climate Central, der World Weather Attribution und weiteren Partnern. Sie basiert auf einem Vergleich der realen Wetterdaten mit einem Szenario, in dem die globale Erderwärmung nicht stattgefunden hat. Als, Zitat, extreme Hitzetage gelten in der Analyse Tage, an denen die Temperatur die 90%-Schwelle der lokal üblichen Höchstwerte zwischen 1991 und 2020 überschreitet. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist die Klimakrise spürbar. Laut dem Bericht erleben rund 4 Milliarden Menschen, also etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, in den vergangenen 12 Monaten mindestens 30 zusätzliche klimabedingte Hitzetage. In 195 von 247 untersuchten Ländern und Regionen habe sich die Anzahl solcher Tage mindestens verdoppelt. Das bislang am stärksten vom Klimawandel beeinflusste Hitzeereignis in Europa war eine Hitzewelle im Juni 2024, die sich von Griechenland über Rumänien bis nach Asien und in den Nahen Osten ausbreitete. Die deutsche Klimawissenschaftlerin Friederike Otto vom Imperial College London, Mitbegründerin der WWA, warnte laut einer Mitteilung der Organisation: Der Klimawandel ist da und er tötet. Mit jeder weiteren verbrannten Tonne fossiler Brennstoffe steige das Risiko für Menschen unter lebensbedrohlichen Hitzewellen zu leiden. Schon heute sind die Folgen messbar. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts kam es 2023 und 2024 jeweils zu rund 3000 hitzebedingten Todesfällen in Deutschland. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankung, Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere. Friederike Otte zeigte sich jedoch auch zuversichtlich. Wir wissen genau, wie wir verhindern können, dass die Hitzewelle noch schlimmer werden. Die Forscherin fordert eine vollständige Abkehr von fossilen Energieträgern, mehr Effizienz im Energiesystem und den Aufbau einer gleichberechtigteren, widerstandsfähigeren Gesellschaft. Ja, aber nicht mit der Wirtschaftsministerin Reiche. Das wird nicht funktionieren, die auf einer Konferenz vor einer Woche gesagt hat, die ideologische, ich glaube ideologisch war das Wort, oder die fanatische irgend sowas in diesen Richtung, der fanatische Fokus auf Wärmepumpen sei falsch. Es müssen mehr Gaskraftwerke gebaut werden. Also das wird nicht passieren. Der Klimawandel wird unaufhaltsam weiterschreiten. Und ich habe spekulativ ja auch schon gesagt, wir gehen am Ende nicht auf ein 1,5-Grad-Ziel zu, das wir ja auch schon gerissen haben, sondern wir gehen am Ende so auf ein 3,5 bis 4,5-Grad-Ziel zu. Ne? Das ist so. Und damit, ich meine, damit kann ja die CDU so auch sagen, ey, unser Rentenproblem wird durch den Klimawandel gelöst. Weil die alten Leute halt irgendwann einfach als Hitzetote draufgehen. Ich meine, das ist ein bisschen zynisch. Aber wenn die CDU da gerne, ne? Ja. Bist du sicher? Ich denke, es passiert gar nichts. Naja, das ist ja die große, wunderschöne Realität, in der wir leben. Was du denkst, spielt keine Rolle. Denn was die Wissenschaftler erforschen und wiedergeben und zeigen, spielt eine Rolle. Was du denkst, ist vollkommen scheißegal. Du kannst auch denken, dass du die ganze Zeit mit einem Schlauch an deinem Arsch das einatmen kannst, mit einer Maske auf deinem Mund und sagen, ich bin ein geschlossenes System und atmest deinen Pups ein. Du kannst das gerne die ganze Zeit machen. Niemand interessiert das. Denk das, setz das um. Wissenschaftler erforschen, Wissenschaftler forschen und was die daraus hin sagen, das ist relevant. Du kannst weiter denken und einen Pups atmen. Das ist toll. Das ist ein Artikel aus der Zeit. Gucken wir mal in die Tagesschau. Gletscherabsturz in der Schweiz. Davon habt ihr sicherlich gehört. Das sind ziemlich verrückte Bilder, die ihr unter Umständen dazu schon gesehen habt. Vollkommen, vollkommen irre. Aber was ist passiert? Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz richtet sich nun die Blicke auf den entstandenen Stausee hinter dem Schuttkegel. Dass sich die Wassermassen einen Weg ins Tal bahnen müssen, steht fest. Aber wie schlimm wird es? Hinter dem Schuttkegel des Gletscherabbruchs im Lötschental ist der gestaute Fluss Lozana so bedrohlich angeschwollen, dass die Behörden weitere Gemeinden auf eine Räumung vorbereiten. Zitat: Wir fordern die Bewohner auf, persönliche Vorbereitungen zu treffen, um in möglichst kurzer Zeit die Wohnung verlassen zu können, teilte die Gemeinde Steeghünden und Gambelbartsch auf ihrer Webseite mit. Betroffen sind die Gemeinden Gambel und Steeg, rund 20 Kilometer unterhalb des verschütteten Dorfes Platten. Insgesamt wohnen in dem Gebiet mehr als 2000 Menschen, aber der Aufruf gilt nur für die Ortsteile am Talgrund, wie die Gemeinde mitteilte. In der Nähe von Gampel fließt die Lonza in die Ronne und wenn sie Wasser führt. Das Flussbett ist aber noch mit dem gigantischen Gletscherabbruch am Mittwoch durch meterhohe Schuttberge blockiert. Dahinter stauen sich die Wassermassen. Der Wasserstand stieg zeitweise stündlich um 3 Meter. Holy fuck. Die Behörden hoffen darauf, dass sich das Wasser einen Weg bahnt und gemächlich abfließt. Völlig auszuschließen ist nach Angaben der Behörden aber nicht, dass das Wasser über den Schuttkegel schwappt und eine Flutwelle oder eine Gerölllawine ins Tal rauscht, wenn das Wasser Teile des instabilen Schuttkegels mitreißt. Wegen der gefährlichen Lage müssen Talbewohner, Katastrophenhelfer und die herbeigerufene Armeeangehörigen weitgehend tatenlos zusehen, wie sich die Situation zuspitzt. Mit schwerem Gerät Furchen für einen geordneten Ablauf des Wassers in den Schuttpegel zu fräsen, ist keine Option. Laut Christian Studer von der Dienststelle Naturgefahren des Kantons Wallis gibt es mehrere Gefahrenquellen. Der Schuttberg sei instabil, weil er aus Felsbrocken, losem Schutt und Gletschereis besteht, das schon teils geschmolzen sein dürfte. Weder Menschen noch Maschinen wären darauf sicher, sagte er im Schweizer Fernsehen. Zitat: Wir können sicherstellen, dass sich möglichst keine Personen in einem gefährdeten Gebiet aufhalten. Außerdem wurde ein weiter unter den Pferden an der Lonza gelegener Stausee vorsichtshalber geleert, um als Auffangbecken zu dienen. Studer spricht aber auch das Schreckensszenario an, das zwar unwahrscheinlich, aber möglich ist. Das Worst-Case-Szenario, das plötzlich entgegen den aktuell als eher realistisch eingeschätzten Szenarien viel mehr Wasser und Geschiebe kommt, dass das Staubecken Pferden nicht mehr zu schlucken vermag, sagte er. Experten gehen aber davon aus, dass dort sämtliches Material aufgehalten wird. Also es ist eher eine Vorsichtsmaßnahme auf Basis eines möglichen Eintritts. Ich zeige euch gleich Bilder, weil es vollkommen crazy, wie diese Bilder aussehen. Dass eine riesige Flutwelle das Tal hinunterdonnert, sei nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen, sagte auch Staatsrat Stefanie Ganzer, Mitglied der Walliser Kantonsregierung. Der Druck nach dem das nachfließende Wasser der Lonza sei da. Insofern könnte sich die Wassermassen auch plötzlich ein Canyon durch den Schuttberg brechen. Zudem werde oben im Tal mit 20 Grad Temperatur gerechnet. Dann schmelze der Schnee, was die Wassermengen noch erhöhe. Auch die Lage am Berg ist nach wie vor gefährlich. Zum einen drohen vom kleinen Nesthorn weitere hunderttausende Kubikmeter Fels abzustürzen. Von dort waren Felsbrocken auf den Birschgletscher gestürzt, der unter der Last am Mittwochnachmittag abbrach und ins Tal donnerte. Von den gigantischen Mengen Geröll wurde ein Teil auf der gegenüberliegenden Talseite hochgeschoben. Dort drohen nun Gerölllawinen. Wie stabil der eigentliche Schuttpegel ist, weiß auch niemand. Weil darin Eis ist, könnten sich Wassertaschen bilden. Räumtrupps der Armee stehen zwar bereit, aber das Gebiet zu betreten sei noch zu gefährlich, so die Behörden. Auf Drohnenbildern war zu sehen, dass ein Großteil des Dorfes Blatten unter einer meterhohen Schuttschicht liegt. Die meisten der wenigen zunächst verschonten Häuser sind von der Lonza überflutet. Die rund 300 Einwohner waren vergangene Woche in Sicherheit gebracht worden. Ein Einheimischer, der sich am Mittwoch im Katastrophengebiet aufhielt, wird vermisst. Blatten ist das letzte Dorf mit 27 Kilometer langem Löschtal. Es liegt auf rund 1500 Metern. Frage? Ist das eine Folge des Klimawandels? Vor einer Jahrhundertkatastrophe ist die Rede. Eine Folge der Erderwärmung? Ein einzelnes Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, ist schwierig, sagt Jan Beutel, Professor der Universität Innsbruck. Er untersucht seit Jahren den Zustand von Felsen und Permafrost sowie Klimaeinflüsse. Dennoch, die starken Veränderungen, die wir heute im Hochgebirge sehen, sind zum großen Teil die Folgen des Klimawandels der vergangenen Jahrzehnte, sagte er laut Mitteilung der Universität Innsbruck. Zu einem gewissen Teil ist die Reise für die nächsten Jahre gebucht. Eingeheizt ist schon und das Tauen und Schmelzen wird unweigerlich weitergehen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, weil das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Ich habe aber auch dazu was in der Süddeutschen gesehen. Es ist vollkommen wahnsinnig, wie das aussieht. Ne? Crazy. Es gibt da so ein Vorher-Nachher-Bild, das ich unbedingt zeigen will. Das war nicht aus der Zeit. Alter. Ja, also die Zeit hat...
Eieiei. Wir gucken mal ganz kurz in das Video rein. Holy fuck. So sieht's da gerade aus.
Alter, einfach... Alter, what?
So, und das ist das Wasser, das sich da staut.
Was da runtergekommen ist, ne? Guck dir das an!
Wow. Zum Glück konnten alle früh genug evakuiert werden.
Das ist einfach auch wirklich gruselig. Wirklich gruselig. Ich hatte dazu so ein Schiebebild gesehen. Ich weiß noch nicht, wo ich es gesehen habe, wo man vorher, nachher zeigen konnte. Kann sein, dass das bei der Süddeutschen war. Kann sein, dass das bei der Zeit war. Kann auch sein, dass ich das bei der FAZ gesehen habe.
War es bei der Tagesschau?
Na, hier nicht.
Aber die haben auch Bilder. Nevermind, ihr wisst Bescheid. Es ist wirklich... Also auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite erschreckend und ziemlich viel Glück gewesen, dass die Leute gerettet werden konnten oder evakuiert.
Evakuiert, dass es, dass da jetzt nur eine Person vermisst ist, schon, puh.
Ah ja, hier, die Tagesschau hat tatsächlich was.
Ja, die hat so ein Vorher.
Holy fuck.
Verrückt.
Sehr, sehr verrückt. Muss man sagen. Ganze Dorf einfach weg. Ne? Alles ist alles einfach weg. Alles auch verschoben, zusammengestaucht.
Den letzten Artikel habe ich aus dem Deutschlandfunk für euch. Der geht nochmal um den Gaza-Krieg. Frankreichs Präsident Macron hat angesichts der Gaza-Kriegssanktionen gegen Israel in Aussicht gestellt.
Ja, ihr habt richtig gehört.
Frankreichs Präsident hat angesichts des Gaza-Kriegs Sanktionen gegen Israel in Aussicht gestellt. Sollte sich die Situation im Gazastreifen nicht zeitnah verbessern, brauche es eine härtere Haltung der Europäer, sagte Macron am Rande eines Besuchs in Singapur. Immer wieder verstoße Israel im Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas gegen die Menschenrechte. Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir forderte hingegen, die Militäroffensive mit voller Härte fortzuführen. Es sei an der Zeit, die Hamas zu vernichten und bis zum letzten Mann zu töten, schrieb Ben-Gvir auf Telegram. Die Mehrheit der EU-Länder hatten vor anderthalb Wochen beschlossen, wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen ihre Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Auch Bundeskanzler Merz hatte sich zuletzt kritisch über das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza geäußert und gesagt, das erscheine ihm nicht zwingend notwendig für die Verteidigung des Existenzrechts Israels.
Es erscheine ihm nicht...
Oh Gott... Zu möglichen Konsequenzen hatte sich Merz jedoch nicht geäußert. Die Grünen-Vorsitzende Brandner fordert unterdessen Konsequenzen für Waffenlieferungen an Israel. Bundeskanzler Merz müsse nach seiner Kritik an der israelischen Regierung Taten folgen lassen, sagte Brandner dem Magazin Spiegel. Es dürften keine deutschen Waffen nach völkerrechtswidrig im Gazastreifen eingesetzt werden. Einen kompletten Lieferstopp lehnte Brandner jedoch ab. Zudem forderte die grüne Chefin Sanktionen gegen israelische Minister, die Siedlungspolitik förderten. Verteidigungsminister Katz und Verkehrsminister Smotrich hatten zuvor die Errichtung von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt.
Es ist eine Entwicklung, die kommt so spät. Diese Entwicklung kommt so spät, aber ich möchte euch trotzdem darüber unterrichten, dass sie kommt.
Es ist unglaublich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir stehen europäisch jetzt vor der Realität, dass es sein könnte, Sanktionen gegen Israel zu beschließen. Und das ist schon ganz schön,
also das ist etwas, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ich finde das gut, ich finde das spät, aber ich finde das gut.
Das ist der letzte Artikel, den ich zu der Situation, zu Nachrichten habe, auch zu dieser Situation. Und ich halte euch zukünftig weiter auf dem Laufenden, wie die Entwicklung aus ist. Ist. Der Diskurs bezüglich des Gazastreifens verschiebt sich in den Medien, er verschiebt sich in der Politik und das ist wichtig und auch wenn es zu spät ist, richtig.
Das waren Habe ich alle Artikel hier? Das waren auf jeden Fall die Nachrichten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, Chat. Thank you very much.